gleichzeitig ist es natürlich auch super traurig, dass so ein Amateurnetzwerk quasi nötig ist, um quasi den Staaten hier ihre Arbeit des Menschenrettens irgendwie im Prinzip abzunehmen und des Koordinierens, und dass wir hier viermal bei der Küstenwache anrufen und wirklich bitten müssen, diese Menschen in Seenot jetzt doch bitte mal zu retten. Also es ist, eigentlich ist es auch absolut absurd.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen BE-Podcasts Bewegt, Beschwert, Begeistert. Eine Produktion von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. In diesem Podcast wollen wir der Frage nachgehen, was Menschen aus Erlangen, also direkt hier vor Ort, in ihrem Alltag erleben. Wie sie diese anspruchsvolle Corona-Ausnahmezeit erfahren, aber auch darüber hinaus, was sie bewegt, worüber sie sich gerne mal beschweren würden oder auch was sie begeistert. Mein Name ist Annika Hoppe-Seiler, ich bin Kulturgeografin und seit einem guten halben Jahr Studienleiterin bei Bildung Evangelisch für den Bereich Kirche und Gesellschaft.
Hallo, mein Name ist Carina Habeuter, ich bin Politikwissenschaftlerin und bin die Co-Moderatorin von der Annika bei dem Podcast. Ich bin hier im Dekanat Erlangen zuständig für die Flüchtlingsarbeit und Studienleiterin beim Verein Bildung Evangelisch in Europa. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören und freue mich ganz besonders, Lotti, dass du heute da bist an dem Freitagnachmittag in der Evangelischen Stadtakademie hier in Erlangen. Lotti ist unser allererster Gast. Das weiß sie zwar erst seit gestern Abend, aber umso schöner, dass sie nicht abgesagt hat, sondern dass sie heute bei uns ist. Lotti, du bist Studentin und Aktivistin bei Watch the Med, Alarmfon. Das Alarmfon ist ein selbstorganisiertes Netzwerk mit verschiedenen Gruppen in europäischen Städten, aber auch in Nordafrika. Und die Idee dahinter ist, dass Geflüchtete, die in Seenot geraten im Mittelmeer, das Alarmfon kontaktieren können und die Gruppen jeweils versuchen dann Hilfe zu leisten. Wie das genau funktioniert, dass man aus einer Erlanger WG-Küche raus tatsächlich versucht, in Seenot geratene Geflüchtete zu unterstützen, Druck aufzubauen, da reden wir noch drüber. Jetzt kommen wir erstmal zu deiner Einstiegsfrage, die du dir selbst gewählt hast.
Ja, genau. Das Besondere an unserem Podcast soll nämlich sein, dass sich unser Gast die Frage, mit der wir beginnen, jeweils selbst aussuchen kann. Damit kann er oder sie in diesem Fall die Richtung so ein bisschen vorgeben und auch so ein bisschen schon eine Stimmung mit reinbringen, wohin sich dieser Podcast bewegt. Vor Lotti liegt jetzt nämlich ein großer DIN A3-Zettel, auf dem viele verschiedene Fragen mit BE-Wörtern stehen. Beispielsweise, was beschäftigt dich, was beflügelt dich, was begleitet dich oder eben auch, was besorgt dich? Eine dieser Fragen durftest du dir jetzt aussuchen, liebe Lotti, und wir wollten jetzt gerne von dir wissen, welche das ist und warum du diese Frage ausgewählt hast.
Ja, hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung hier zu diesem Podcast. Und ich habe mir das Wort bewegt ausgesucht. Und ausgesucht habe ich mir das deswegen, weil generell die Situation im Mittelmeer schon seit sehr vielen Jahren äußerst beunruhigend ist. Auch ein Wort, das hier zur Auswahl steht. Und die mich persönlich sehr bewegt hat, die Perspektive, die das Projekt des Alarmfons einfach bietet. Das ist eine Perspektive der Solidarität und eine Perspektive des Handelns und letztendlich auch eine Perspektive des Empowerments. Und zeigt einfach, dass es auch möglich ist, Veränderungen zu schaffen und Stimmen Gehör zu verschaffen von Menschen, die eben in einer akuten Notsituation sind und da zum einen eben akut nach Möglichkeiten Hilfe zu leisten, Unterstützung zu leisten und auch ein Monitoring zu betreiben und gleichzeitig aber auch langfristig Verbündete zu finden im Kampf gegen ein sehr tödliches europäisches Grenzregime. Und da sind auch viele Menschen dabei, die selbst Fluchterfahrungen haben, also die quasi das Mittelmeer von der anderen Seite kennengelernt haben. Und das ist einfach unheimlich wertvoll. Und ich finde, das ist einfach ein ganz tolles Projekt, wo auch wirklich was gemacht werden kann, was ich in dem Ausmaß aus politischer Arbeit vorher nicht kannte. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich auch super traurig, dass so ein Amateurnetzwerk quasi nötig ist, um quasi den Staaten hier ihre Arbeit des Menschenrettens irgendwie im Prinzip abzunehmen und des Koordinierens. Und dass wir hier viermal bei der Küstenwache anrufen und wirklich bitten müssen, diese Menschen in Seenot jetzt doch bitte mal zu retten. Also es ist, eigentlich ist es auch absolut absurd, dass wir das hier als irgendwie unausgebildete Menschen machen. Genau, aber eben ist es total wichtig, diese Fälle mitzuverfolgen, nachzuverfolgen, das öffentlich und sichtbar zu machen, was an den europäischen Außengrenzen passiert und jetzt auch schon echt seit vielen Jahren passiert. Das Alarmfon gibt es seit 5 Jahren und davor ist es auch schon passiert und gerade sind wir, glaube ich, wieder in einer Phase der Verschärfung
Und da ist einfach diese Arbeit total wichtig. Und ja, ich glaube, das bewegt mich an diesem Projekt und deswegen freue ich mich sehr, dass wir als Erlanger Gruppe da auch Teil davon sind.
Danke, Lotti. Das war jetzt erstmal schon mal ein total guter Eindruck, der deine Motivation darstellt und auch die von eurer Gruppe und was das Anliegen von Alarm von Watch the Meat ist. Für mich die allererste Frage wäre, wie kann ich mir die Arbeit von eurer Gruppe ganz konkret hier in Erlangen vorstellen? Also wie viele seid ihr und seit wann gibt es euch hier in Erlangen?
Mhm. Wir sind 9 Aktivistinnen, die seit jetzt einem guten Jahr circa eben Teil von dieser großen Netzwerkstruktur sind. Und wir übernehmen selbstorganisiert Schichten. Die Alarmfonarbeit in dieser Hotline eben ist in 8-Stunden-Schichten aufgeteilt. Das heißt, wir sind 24/7 über die Alarmfonnummer erreichbar in verschiedenen Shift-Teams, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, in europäischen und nordafrikanischen Ländern, also in ganz vielen verschiedenen Städten. Und wir suchen uns dort Schichten aus, die wir übernehmen wollen im Voraus, verteilen die untereinander, bilden kleine Teams, die zusammen diese Schichten besetzen. Und dann haben wir verschiedene technische Voraussetzungen. Also wir haben quasi unsere Shift-Phones, unsere Telefone, die wir benutzen für diese Arbeit, wo wir uns dann über ein quasi so ein Online-Callcenter-Nummerverteilung uns die Nummer des Alarmphones auf unser Handy holen und darüber dann quasi direkt auf den Handys, die wir dann bei der Schicht vor uns liegen haben, angerufen werden können von Menschen, die direkt in Seenot sind, die aber auch teilweise häufig Angehörige und Freunde haben, die losgefahren sind mit Booten und von denen es beispielsweise keine Nachricht mehr gibt, wo nachgeforscht werden kann. Genau, wir übernehmen dann eben diese Schichten, entweder 4- oder 8-Stunden-Schichten und sind dann erreichbar. Wir teilen natürlich das, was wir irgendwie monitoren und das, was wir machen mit der großen Struktur, dass eben quasi auch beim Shift Handover, wenn eine andere Stadt übernimmt, wir da einfach die konkreten Fälle, die wir gerade haben, weitergeben können. Genau, wichtig ist auch für uns, dass wir häufig natürlich in Kontakt mit den Küstenwachen stehen und den Seenotrettungsleitzentralen in Europa, also natürlich vor allem in Italien und in Griechenland, aber auch in Spanien und in Malta und dort eben den Behörden jeweils quasi dann, wenn wir Kontakt zu einem Boot haben, die Daten durchgeben.
Also jetzt nochmal ganz kurz, dass ich mir das vorstellen kann. Ihr sitzt dann quasi zu 8 um den Tisch herum mit euren Handys vor sich jeweils und was genau passiert dann?
Ja, also zum einen, wir sind nicht zu 8, sondern wir setzen uns dann in Zweierteams oder in einzelnen Teams zusammen. Oft haben wir noch ein French Backup zugeschaltet, weil leider nur sehr wenige von uns Französisch sprechen, das aber häufig sehr hilfreich ist oder notwendig. Deswegen gibt es dann entweder von uns aus unserem Shift-Team jemanden, der Französisch spricht und erreichbar ist oder eben aus der größeren Struktur. Genauso gibt es auch für andere Sprachen, also für Farsi, Urdu oder Arabisch. Das heißt, da kann man dann auch quasi in Echtzeit über Verteiler, wenn man jetzt gerade einen Fall hat, wo man nur mit Arabisch weiterkommt, Leute finden, die Arabisch sprechen und für einen dort dann quasi mit den Leuten kommunizieren telefonisch. Genau, und wie gesagt, wir sind nicht zu 8, sondern wir besprechen uns halt zu 8, welche Schichten wir übernehmen für den nächsten Monat und machen das dann in der Regel zu zweit. Am Anfang haben wir es tatsächlich auch mal noch so zu 5 gemacht bei unseren ersten Schichten, dass wir alle noch sehr aufgeregt waren und jetzt zu 2 teilweise auch schon, machen es Leute auch schon allein.
Und dann klingelt dieses Handy und es ist irgendjemand dran, den du im besten Fall verstehst, im schlechtesten Fall eben erstmal weiterleiten musst. Und wie geht es dann weiter, jetzt so ganz konkret? Nimm uns da doch mal mit durch so einen Anruf.
Ja, also wir haben da auch so einen gewissen Leitfaden. Wir haben verschiedene Infos, die wir eigentlich immer brauchen. Also am wichtigsten ist im Prinzip die Position, also die GPS-Position, die wir von dem Boot ganz dringend brauchen, wenn es quasi konkret in Seenot ist und gerettet werden muss. Ganz prinzipiell ist beim Alarmphone und auch generell eben, was die maritimen Leitlinien angeht, in der Regel fast jedes Boot, das mit Geflüchteten losfährt, prinzipiell in Seenot, weil es in der Regel Boote sind, die extrem überbelegt sind, die häufig sehr schwache Motoren haben, in der Regel nicht genug Wasser und nicht genug Essen, um quasi eine lange Überfahrt, gerade über das zentrale Mittelmeer, zu überstehen. Und deswegen eigentlich prinzipiell als zu in Seenot zu betrachten sind, häufig, weil es eben auch so Rubberboats sind, also so Schlauchboote quasi, die gerade bei höheren Wellen einfach eine enorme Gefahr ist, dass die Boote kentern oder dass Menschen eben einfach ins Wasser fallen. Und genau, deswegen ist das für uns sehr wichtig, einfach erstmal diese GPS-Position zu bekommen. Weitere sehr wichtige Infos für uns sind, wie viele Menschen sind an Bord, sind Frauen, sind Kinder an Bord. Das ist wichtig zum einen, weil es leider natürlich ein höheres Druckmittel ist, um eine Rettung irgendwie einzuleiten, aber auch für uns wichtig ist, um zu identifizieren, ob unser Boot gerettet wurde. Das ist nämlich, also unser Boot ist quasi der Fall, an dem wir dann gerade dran sind. Und häufig sind ja gerade auf dem Mittelmeer mehrere Boote gleichzeitig unterwegs und nicht alle stehen natürlich mit uns als Alarmphone in Kontakt. Und häufig werden dann eben Boote gerettet, häufig bricht auch mal der Kontakt ab. Und um für uns dann zu identifizieren, ist das jetzt unser Fall gewesen? Können wir diesen Fall schließen? Ist es klar, dass dieses Boot jetzt an Land ist, dass diese Menschen nicht mehr in Seenot sind? Dafür sind solche Informationen eben auch wichtig. Also wie viele Menschen sind am Boot? Was für Menschen sind es? Nationalitäten sind dafür auch sehr interessant. Und auch zum Beispiel die Farbe des Bootes, was für ein Boot ist es? Ist es ein Holzboot? Ist es so ein Dinghy, also so ein Rubberboat? Genau, das sind sehr wichtige Infos. Natürlich ist auch irgendwie wichtig für uns, dass wir mit diesen Menschen kommunizieren, auf eine Art und Weise, die ihnen klar macht, wir sind parteiisch mit ihnen. Wir sind quasi auf ihrer Seite, also wir wollen ihnen helfen. Und das wissen die meisten Menschen schon, wenn sie das Alarmphone anrufen, dass es halt quasi eine NGO ist, die sich für Geflüchtete einsetzt und keine Küstenwache, die häufig auch doch irgendwie ja auch bekannt geworden ist, dass die Küstenwache quasi gegen Migranten tatsächlich auch agiert und sie auch gefährdet. Genau, und das würde ich sagen, sind das erstmal so die wichtigsten Elemente.
Darf ich da vielleicht gleich mal nachfragen, wie kommen denn die Migrantinnen und Migranten an eure Nummer? Also woher ist denen das überhaupt bekannt, dass es euch gibt?
Ja, also wir haben ganz klassisch Karteikarten tatsächlich, auf denen in verschiedenen Sprachen steht, was wir für eine Hotline sind, was unsere Arbeit ist und unsere Nummer. Und diese Karteikarten werden verteilt in den Communities, also vor allem in Nordafrika, auch in der Türkei, also in Marokko, Tunesien, Libyen und in der Türkei werden die in Communities verteilt. Und also wir haben dort eben auch quasi Partnerinnen und Partner und werden aber natürlich auch so weitergegeben, also über WhatsApp, einfach über ganz normale Handy-Kommunikation und halt irgendwie die Menschen, die dort vor Ort sind, sind ja häufig auch sehr lange dort, bevor sie eine Überfahrt organisiert bekommen oder irgendwie es schaffen, in ein Boot zu kommen. Und da gibt es eben Communities und da sind wir schon auch bekannt. Genau.
Und wenn euch jetzt jemand anruft auf der Nummer, wie läuft dann dieses Gespräch ab? Also sind es wirklich sehr lange Gespräche, in denen ihr erstmal versucht, die Person, die euch anruft, zu beruhigen und solidarisch mit dem Menschen in dem Boot zu sein, ne? Das hast du ja gesagt, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Oder laufen dann schon Parallelgespräche ab? Also der weitere Schritt ist ja dann eben, dass ihr euch an die Küstenwache zum Beispiel wendet. Also wie ist da so die Zeitverteilung? Wie kann man allem gerecht werden?
Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt teilweise Boote, die anrufen, denen geht es noch wunderbar, der Motor läuft, allen Leuten geht es gut, sie haben genug Wasser, der Wind kommt von hinten, es gibt keine hohen Wellen und die Menschen an Bord sind irgendwie ganz ruhig. Ne? Dann geht es erstmal darum, wir nehmen diesen Fall auf. In der Regel sagen wir melden uns in einer halben Stunde wieder, fragen das Boot selber, sollen wir die Küstenwache verständigen, wollt ihr sie selber verständigen, braucht ihr das jetzt? Und natürlich ist auch relativ wichtig zu wissen, wo befinden sich die Menschen gerade. Also zum Beispiel im zentralen Mittelmeer, die meisten Menschen fahren gerade aus Libyen los. Und es ist einfach ja auch bekannt, dass Libyen einfach gerade die Hölle ist für Geflüchtete und natürlich auch für Libyerinnen. Dort herrscht einfach ein Bürgerkrieg. Es gibt diese Detention Centers, in denen es ganz massive Menschenrechtsverletzungen gibt. Und für diese Menschen ist es teilweise einfach die allergrößte Maxime, eben Libyen zu verlassen. Und das Mittelmeer ist eben aufgeteilt in verschiedene SARs, also Search and Rescue Zones, also Such- und Rettungszonen quasi. Und je nachdem, in welcher dieser Zonen sich ein Boot befindet, rückt die entsprechende Küstenwache aus. Und für uns als Alarmphone gilt eben die Grundlage des Rechts auf Bewegungsfreiheit, die wir vertreten, die unserer Meinung nach eben gerade einfach nicht, also dieses Recht ist einfach nicht gegeben. Wir vertreten es aber und wenn Menschen aus eigener Kraft weiterkommen, können sie quasi auch weiterfahren. Und andere Fälle gibt es eben auch, wo Menschen schon anrufen und in absoluter Panik sind. Der Motor ist ausgefallen, Wasser ist im Boot und es muss eigentlich absolut sofort quasi eine Rettung eingeleitet werden. Dann nehmen wir die Daten auf. Wenn man zu zweit ist, kann eben die eine Person schon checken, wo befinden sich eben diese GPS-Positionen gerade, wo sind diese Menschen und nehmen dann nach Absprache auch sofort Kontakt mit der Küstenwache auf.
Wie läuft so ein Gespräch mit der Küstenwache ab? Also ich kann mir vorstellen, das sind oft italienische Boote zum Beispiel. Spricht jemand von eurer Gruppe dann Italienisch? Und also wie wie kommuniziert ihr mit der Küstenwache? Oder seid ihr total ungebetene Anruferinnen, die dann einfach nur nerven? Ja, wie ist da die Stimmung bei diesen Gesprächen?
Auch das ist wieder relativ unterschiedlich. Also in der Regel können wir mit allen Seenotrettungsleitzentralen auf Englisch kommunizieren. Das ist in der Regel kein Problem. Und manchmal gibt es da schon wirklich sehr kurz angebundene Menschen. Teilweise gibt es da tatsächlich auch Konflikte mit dem Alarmphone. Wobei ich sagen würde, da kann man jetzt bei bestimmten Küstenwachen gerade vielleicht einen Trend erkennen, gerade wo halt einfach Häfen geschlossen werden und so eine Politik der Non-Assistance gefahren wird. Also dass einfach gar nicht mehr, gerade jetzt von Malta, gar keine Hilfe mehr geleistet wird und das auch proklamiert wird in dem Fall. Aber in der Regel ist es einfach ein ziemlich professionelles Gespräch, wo wir die in einem bestimmten Format eben die GPS-Daten weitergeben, die Positionen weitergeben, durchgeben, wie viele Menschen das sind, Bescheid sagen, dass wir weiterhin mit dem Boot in Kontakt sind, also auch klar machen, dass wir diese Situation überwachen, dass wir weiterhin dabei sind. In der Regel fragen wir, ob eine Rettungsaktion eingeleitet wird und kündigen auch an, dass wir wieder anrufen werden. Und wir senden in der Regel auch eine E-Mail mit allen Informationen an die Küstenwachen und auch an den UNHCR des jeweiligen Landes. Also dass wir quasi nochmal eine dritte Partei haben, die zumindest mit davon informiert ist.
Das klingt aber echt ganz schön anspruchsvoll, das alles in dem Moment, in dieser Situation, wo es ja dann manchmal doch schon vom Gefühl her, jetzt nur vom Zuhören, vom Gefühl her um Leben und Tod geht, das alles so zu berücksichtigen.
Ja, wir haben dafür aber auch, und das ist auch das Tolle am Alarmphone, dass es wirklich für so ein NGO-Netzwerk von selbstorganisierten Aktivistinnen für mich gefühlt einen sehr hohen Professionalisierungsgrad gibt. Also es gibt, wir haben Handbücher, auf die wir zurückgreifen können und sogenannte Alarmpläne, wo quasi auch immer für jede Region im Mittelmeer nochmal Schritt für Schritt drin steht, was wir dann irgendwie machen müssen. Und ich glaube, wenn man irgendwie erstmal 5 Fälle hatte, dann funktioniert das schon auch. Und so kompliziert ist es dann tatsächlich auch nicht. Richtig schlimm ist es halt natürlich, wenn irgendwie die Küstenwachen offensichtlich nichts gerade tun oder uns keine Informationen weitergeben. Oder wenn man zum Beispiel den Kontakt zum Boot verliert. Also wenn einfach das Handy aus ist und wir einfach das Boot nicht mehr kontaktieren können.
Wie viele Fälle hat das Alarmphone denn? Also das heißt, wie oft seid ihr als Alarmphone-Gruppe Erlangen im Einsatz? Ist es jede Woche oder einmal im Monat? Und gibt es Statistiken, die dann aufführen, wie viele Anrufe eigentlich bei dem ganzen Alarmphone-Netzwerk dann eingehen?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also das Alarmphone wurde im Oktober 2014 gegründet. Seitdem hatte das Alarmphone circa 3000 Booten Kontakt. Es gibt dazu auf jeden Fall auch Statistiken, die werden eben in Zusammenarbeit mit der Watch the Met-Seite, also dieser Website, dieses Monitoring-Projekt, das quasi die Todesfälle mappt im Mittelmeer, werden quasi die Daten auch geteilt und das Alarmphone publiziert auf seiner Website auch regelmäßig Reports, also Berichte über die Arbeit, über besondere Fälle, in denen quasi zum Beispiel Pushback gab oder Sabotage von Seiten der Küstenwache. Aber auch quasi es werden auch regelmäßige Reports veröffentlicht aus den verschiedenen Bereichen, in denen wir aktiv sind, also der Ägäis, dem zentralen Mittelmeer und dem westlichen Mittelmeer. Dazu gibt es Zahlen und das ist auch, glaube ich, was wirklich das Alarmphone auch nochmal sehr wichtig macht, weil das eigentlich die einzige Organisation ist, die wirklich in dem Ausmaß über das gesamte Mittelmeer quasi so die Fälle auflistet. Und natürlich ist es nicht vollständig, weil wir natürlich nicht von allen Migrantinnen angerufen werden, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind. Das würde auch gar nicht funktionieren. Genau, aber das ist eben auch, würde ich sagen, ein sehr wichtiger Effekt irgendwie dieses Alarmphones. Und zu der Frage, wie viele Schichten wir übernehmen, das ist tatsächlich relativ abhängig von den einzelnen Kapazitäten. Also wenn jetzt zum Beispiel gerade jemand bei uns eine Abschlussarbeit schreibt oder irgendwie sehr viel im Job zu tun hat, dann zieht man sich auch mal irgendwie für 2 Monate raus. Andere Leute machen einmal in der Woche eine Schicht. Wenn gerade viel frei ist und man viel Freizeit hat, macht man auch mal 2 Schichten die Woche. Ich würde sagen, so einmal die Woche eine Schicht ist so ein bisschen so ein.
Und dann ruft in jeder Schicht auch wirklich jemand an oder sitzt der auch manchmal 8 Stunden da und wartet und es passiert eigentlich nichts?
Ja, das passiert auf jeden Fall auch. Also gerade wenn das Wetter sehr schlecht ist, also wenn der Wind aus dem Norden kommt, die Wellen sehr hoch sind oder auch jetzt am Anfang der Corona-Pandemie waren teilweise auch tagelang nichts los, dann wieder sehr viel. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Man kann es manchmal ein bisschen abschätzen im Vornherein, wenn man sieht, dass in den Schichten vorher nicht viel los war oder tatsächlich das Wetter einfach sehr schlecht war. Aber das gibt es schon auch, also dass man mal 8 Stunden da sitzt und niemand anruft.
Ja, genau. Du hast es gerade schon, finde ich, sehr gut erläutert. Die Situation ist ja auch nie gleich, ne? Und die verändert sich ja sowohl abhängig vom Wetter, aber natürlich auch massiv abhängig von den politischen Strukturen in den Ländern, die da direkt ans Mittelmeer angrenzen. Da hast du ja auch schon von gesprochen. Wie nimmst du denn jetzt seit Corona die Situation wahr? Haben sich da die Hilferufe nochmal gemehrt oder eher verringert? Oder du hast gerade schon die geschlossenen Häfen angesprochen. Was bedeutet das für die MigrantInnen?
Ja, also die Covid-19-Pandemie hat definitiv Auswirkungen auf das Geschehen im Mittelmeer. Ich würde sagen, man könnte das fast als eine neue Strategie der gerade mit wichtigsten Länder, also wo die meisten MigrantInnen mit ankommen, also Italien und Malta, bezeichnen, jetzt diese Pandemie zu nutzen, um eine Praxis, die eigentlich schon gang und gäbe war, jetzt nochmal zu verdeutlichen. Also am 7. April hat Italien offiziell seinen Hafen oder seine Häfen als unsicher erklärt und haben erklärt, sie werden keine Boote mehr anlanden lassen. Das gilt eben auch für Rettungsboote. Zwei Tage später ist Malta nachgezogen, hat auch die eigenen Häfen als unsicher erklärt und hat quasi auch in der Erklärung des Premierministers von Malta quasi allen Migranten geraten, quasi im Sinne, ihr eigenes Leben schützen zu wollen, doch gar nicht erst loszufahren. Das ist natürlich absolut zynisch, weil wenn Migranten ihr eigenes Leben schützen wollen, dann müssen sie so schnell wie es geht aus Libyen raus. Da herrscht einfach gerade ein akuter Bürgerkrieg. In Tripoli bekämpfen sich die oppositionellen Rebellen und quasi die Truppen des quasi international anerkannten Regierung. Und da werden ja unter anderem auch Detention Centers beschossen. Und jetzt war vor kurzem auch ein Fall, dass quasi ein Boot, in dem Migranten aus vom Mittelmeer zurückgeholt wurden nach Libyen, in Tripoli im Hafen lag und die Menschen durften das Boot nicht verlassen, weil eben gerade Kampfhandlungen im Hafen stattgefunden haben. Ne? Also es ist schon eine sehr zynische Situation. Wir als Alarmfonds sagen seit über einem halben Jahr, dass eigentlich Libyen ein unsicherer Hafen ist. Libyen hat seinen eigenen Hafen jetzt auch nochmal als unsicher erklärt, auch im Zuge der Covid-19-Pandemie. Ja, es ist eine zynische Lage. Diese Menschen müssen gerettet werden und das können sie auch, Corona hin oder her. Es gibt einfach Schutzkleidung und das Recht, auf See gerettet zu werden, kann man nicht aussetzen.
Gibt es gerade überhaupt noch europäische Schiffe, die auf dem Mittelmeer verkehren, als ganz blöde Frage jetzt mal, und die dann auch Hilfe leisten können? Oder ist diese Zahl auch total reduziert durch Covid-19?
Die Zahl ist reduziert, aber es gibt definitiv noch kommerzielle Schiffe, also Frachter und Tanker und auch Fischerboote oder Fischertrawler, die auf jeden Fall gerade noch unterwegs sind. Es gab jetzt ja vor kurzem auch den Fall, dass ein kommerzielles Schiff, der Frachter Marina, Geflüchtete in der maltesischen Search and Rescue Zone aufgenommen hat und dieses Boot dann allerdings auch eine knappe Woche vor Lampedusa vor Anker lag und quasi nicht nach Italien reingelassen wurde, nachdem die Situation am Bord des Schiffs auch immer bedrohlicher wurde und einfach auch schlechter, hat dann Italien sich immer bereit erklärt, das Schiff in Sizilien anlanden zu lassen, also in Hafen zu lassen. Das war quasi eben ein Fall, wo ein kommerzielles Schiff, ein privates Schiff Menschen aus Seenot aufgenommen hat.
Was du gerade auch schon beschrieben hast, sind die sogenannten Pushbacks. Das heißt, wenn Boote mit Geflüchteten wieder zurück nach Libyen gebracht werden, was ja ganz klar gegen internationales Recht verstößt. Was passiert da mit dir, wenn du in Erlangen in deiner WG-Küche sitzt und diesen Vorgang wirklich mitbekommst? Also zum einen ist es dann ein Schritt von dir, dass du das dem UNHCR auf jeden Fall meldest, weil es einfach ein klarer Verstoß ist gegen internationales Recht. Und auf der anderen Seite, wie ist es für dich persönlich? Also wie beendest du so eine Schicht? Also wie machst du für dich dann weiter?
Genau, zum einen wird das natürlich an die offiziellen Stellen gemeldet. Wir haben vom Alarmfonds aus auch ein Social-Media-Team, das quasi entsprechende Fälle dann mit Absprache mit der jeweiligen Schicht, die gerade eben in Kontakt ist, veröffentlicht auf Twitter und eben auch die von mir schon benannten Reports veröffentlicht. Ich glaube, für mich persönlich ist es so, ich versuche einfach im Rahmen dieser Alarmfonds-Schicht zu machen, was man irgendwie machen kann. Und also ich weiß einfach, dass diese Zustände gegeben sind und für mich ist es, glaube ich, immer noch zumindest ein positives Element, dass wir in irgendeiner Form dieses Monitoring betreiben können und davon mitbekommen und versuchen können, auch nach dem Pushback noch mit den Menschen in irgendeiner Form in Kontakt zu bleiben. Es gibt eben auch noch zum Beispiel die International Organization of Migration, die ja größtenteils EU-finanziert ist und deswegen auch ja nicht zwingend nur quasi parteiisch mit Migrantinnen ist, sondern eben dieses Grenzregime schon auch mitstützt, würde ich sagen, die aber durchaus schon auch natürlich Arbeit für Geflüchtete leisten, mit denen das Alarm von auch in Kontakt steht und einfach da so eine gewisse Nachbereitung noch geschehen zu lassen. Wir sprechen natürlich untereinander auch sehr viel und versuchen natürlich auch immer zu reflektieren, was haben wir gemacht, was hätten wir besser machen können. Also ich glaube, das ist irgendwie einfach ein großer Teil, dass wir immer versuchen zu überlegen, was können wir in unserer Kommunikation mit dem Boot oder auch mit den Küstenwachen irgendwie noch professioneller machen. Aber natürlich sind das Dinge, wo wir dann in dem Fall nichts konkret verändern können. Und ich glaube, unsere Strategien sind da einfach viel gegenseitig miteinander drüber zu sprechen. Auch im Network selber werden solche Fälle eben häufig dann auch über so eine Mailingliste geschickt und dann kommen häufig eben auch irgendwie bestärkende Antworten. Also da gibt es auf jeden Fall eine sehr große Solidarität untereinander und auch dieser Care-Aspekt ist in dem Netzwerk auch relativ wichtig, was ich auch super finde. Genau, und ich glaube, ja, für uns ist das einfach, wir teilen das natürlich miteinander, aber auch eben mit solidarischen Freundinnen und Freunden, die natürlich wissen, dass wir diese Arbeit machen und da auch mal sehr interessiert sind. Ja, und dann, was wir als Alarm von Erlangen ja auch machen, ist, dass wir teilweise bei Kundgebungen jetzt von Erlangen Pakt an beispielsweise Redebeiträge halten und einfach versuchen, das so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, das wären so Strategien.
Das klingt so, als ob du auch noch andersweitig politisch aktiv bist, nicht nur beim Alarmphone.
Also ich bin eigentlich gerade in Erlangen nur noch im selbstverwalteten Zentrum Wiesengrund mit aktiv. Das ist ein, selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum. Genau, da bin ich schon sehr lang aktiv auch und selber als Jugendliche dort gewesen. Und sonst stehe ich aber schon auch in Erlangen halt im Kontakt mit verschiedenen solidarischen, linken und kapitalismuskritischen Gruppen.
Und wenn jetzt jemand von uns oder unseren Zuhörerinnen, die das jetzt hören und sich denken, Mann, das kann doch einfach jetzt nicht so sein und nicht so bleiben. Hast du da einen Tipp? Was könnte man jetzt selber tun, um da auch vielleicht dann politischen Druck auszuüben oder so eine gewisse, ja, so eine Selbstaktivierung zu betreiben?
Ja, also ich glaube, ganz prinzipiell gibt es immer mal wieder viele tolle antirassistische Kampagnen, also gerade zum Beispiel die Seebrücke wieder, wo man sich auf jeden Fall an Aktionen beteiligen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist es auch einfach einen allgemein solidarischen Standpunkt zu vertreten und auch das Recht auf Bewegungsfreiheit beispielsweise auch in der eigenen Familie zu vertreten oder im eigenen Bekanntenkreis, ne? Also es gibt ja doch prinzipiell schon viel Rassismus in der deutschen Gesellschaft, viel Abgrenzungstendenzen und viel Verteidigung gegenüber des europäischen Grenzregimes. Und da einfach dagegen einzutreten und versuchen, rassistischen Mythen bis zu Verschwörungstheorien und Ressentiments entgegenzutreten, ist, glaube ich, total wichtig. Natürlich hilft es jetzt keinem Menschen, der akut in Seenot ist, aber das gehört meiner Meinung nach schon einfach auch dazu. Natürlich kann man spenden an die, zum Beispiel an Sea-Watch, also an die NGOs, die im Mittelmeer aktiv sind und dort einfach tatsächlich mit Booten auch retten vor Ort. Also das ist auch total wichtig, dass da einfach, obwohl das natürlich eigentlich eine staatliche Aufgabe ist, ist trotzdem wichtig, dass diese Organisationen in der Lage sind, weiterhin Menschen zu retten. Genau, also sonst sich aussprechen. Es gibt natürlich auch immer wieder Petitionen, die man mit unterzeichnen kann. Ja.
Jetzt ist es ja so, Lotti, dass du Kulturgeografie studierst, das heißt, du beschäftigst dich auch hauptberuflich mit dem Phänomen Migration, kann man ja so sagen, auch mit Migration. Jetzt wäre meine Frage an dich, welches Wissen sollte deiner Meinung nach jeder Mensch in unserer Gesellschaft über Migration generell haben? Gibt es da Fakten oder Elemente oder auch Haltungen, bei denen du sagst, das fehlt dir einfach in unserer Gesellschaft, zur generellen Wahrnehmung von Migration?
Naja, ich glaube, es wären so ein paar verschiedene Ebenen. Zum einen wäre natürlich einfach eine grundsätzliche Empathie mit Menschen, die sich auf der Flucht befinden, sehr angemessen. Gleichzeitig, was ich auch ganz besonders verachtenswert finde, sind immer diese Unterscheidungen in Wirtschaftsflüchtlinge und beispielsweise im Kriegsflüchtlinge. Das finde ich einfach in einer Situation, wo wir uns in einfach einer weltweiten Situation befinden, die einfach als ein Ausbeutungssystem definiert ist und das schon seit einigen Jahren und das seit einigen Jahrzehnten, das mit dem Kolonialismus schon begonnen hat, fände ich da einfach ein Bewusstsein sehr schön zu wissen, dass wir aus bestimmten Gründen hier in Deutschland so privilegiert sind und mit unserem europäischen Pass und unserem deutschen Pass nochmal viel mehr einfach ein Recht haben, Recht auf Bewegungsfreiheit, das den meisten anderen Menschen einfach verwehrt wird. Und das mal zu reflektieren, sich auch zu schauen, was sind die materiellen Grundlagen dessen und wie bin ich positioniert in dieser Welt und woran liegt das, finde ich sehr wichtig. Und das hat auch dann dementsprechend sehr viel mit Migration zu tun. Natürlich auch die Klimakrise, was ja jetzt schon quasi ein auch sehr großer Faktor ist für Migration und einfach auch eine weltweite Ungerechtigkeit ist, die auch immer wieder reproduziert wird. Und das wäre, glaube ich, so ein bisschen auch der größere Rahmen, der da auch im Alarmfonds natürlich auch Thema ist. Also prinzipiell ist natürlich eine Solidarität mit allen Menschen, das Recht auf Bewegungsfreiheit für alle Menschen, die Ablehnung des rassistischen Grenzregimes von Europa und auch des Visa-Regimes. Genau, das wären so, glaube ich, so ein paar Punkte, die man da nennen könnte.
Liebe Lotti, danke, dass du heute da warst. Ich würde sagen, wir haben ganz spannende Einblicke bekommen in die Arbeit von Alarm von Watch the Med, was man noch als Ausblick und als zur weiteren Recherche sagen kann. Es gibt ja auch tatsächlich Alarm von Sahara noch. Das sind dann nochmal andere Gruppen, mit denen ihr vernetzt seid, aber die mehr im Sahara-Raum arbeiten und da auch versuchen, Geflüchtete zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ganz wichtig, an diesem Thema dran zu bleiben, die Augen aufzumachen, was passiert. Herzlichen Dank, Lotti, dass du heute da warst.
Vielen Dank für die Einladung.